Ich möchte mit euch in Gedanken zeitlich etwas zurückgehen. Und zwar in das Jahr 2003. Ich gehe davon aus, kaum jemand oder keiner weiß mehr, was 2003 so alles gelaufen ist. Das prägt man sich kaum so genau ein. Aber dieser Tag im August 2003 dürfte in die Geschichte Amerikas förmlich eingegangen sein, und zwar als eine der größten Blamagen. Es war Stromausfall im ganzen nördlichen Teil Amerikas. Innerhalb von Sekunden waren die Leute quasi im 17. Jahrhundert gelandet. Sie waren nur nicht darauf vorbereitet. Und wenn man sich das so vorstellt, Leute, die am Flughafen gerade ankamen, man ist das heute ja so gewohnt, wenn man dann so aus dem Flieger kommt, dann in die Halle geht, da sind dann ja so die Glastüren und man rechnet damit, dass das irgendwann, wenn man so in die Nähe kommt, automatisch aufgeht, weil da über der Tür da so ein Gerät ist und wenn da so ein Kontakt dann hergestellt wird, dann geht die Tür auf. Aber an diesem Tag, die Leute, die da forsch drauf zugingen, merkten dann irgendwann, die Tür geht nicht auf. In den Wolkenkratzern kam kein Wasser hoch, weil die Pumpen versagten, um das Wasser hochzukriegen. Toiletten konnten also nicht benutzt werden. Man stellte nach 2 Tagen dann fest, dass so in der Zentralstation ein kleines Drähtchen sich gelöst hatte. Und im Wall Street Journal schrieb man dann, ich übersetze das, wenn man nicht richtig verbunden ist, dann kann die kleinste Sache schiefgehen. Da kann man fast eine Predigt drüber halten. Wenn man heute unterwegs ist und im Hotel übernachtet, kriegt man ja keinen Schlüssel mehr. Da kriegt man dann so eine Chipkarte, die man dann so an der Eingangstür zum Zimmer reinstecken muss, damit ein Kontakt hergestellt wird. Wenn kein Strom da ist, geht's nicht. In einem Laden Amerikas, da war man froh, man hatte noch so eine alte Handkurbelkasse. Man konnte kassieren, allerdings die Waage tat es nicht. CNN, also der Nachrichtensender, berichtete dann darüber und sagte, das hätte eine landesweite Tragödie werden können. Wenn die Terroristen sich das zunutze machen würden, dann Blackout in Amerika, Blackout für den ganzen Kontinent. Was könnte nicht alles passieren? Die Bibel sagt, dass eigentlich ein großes oder das größte Blackout uns noch bevorsteht. Ich möchte mit euch erst einmal ein paar Texte lesen und dann ein Stück weitergehen. Aber ein paar Texte brauchen wir jetzt einfach. Wir fangen an mit Matthäus 24. Ein Kapitel, das wir alle sicherlich recht gut kennen. Jesus hier im Gespräch mit den Jüngern. Ich lese ab Vers 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Die Sintflut war ja etwas Unvorstellbares. Das hatte es ja nie gegeben. Als der Noah da dieses Holzmonstrum da baute und den Leuten sagte, da kommt eine Sintflut, da konnte sich keiner vorstellen, das Ding soll schwimmen und wo soll das Wasser herkommen? Unvorstellbar. Ein Weltblackout vorstellbar? Unvorstellbar? Natürlich, der Regenbogen erinnert daran, dass so etwas wie die Sintflut nicht wieder sein soll. Das ist uns von Gott gesagt. Aber die Bibel spricht von sogenannten Trübsalszeiten. Zweiter Text, Daniel Kapitel 12, Vers 1. Daniel Kapitel 12, Vers 1. Ich werde den zweiten Vers mitlesen, weil der auch hochinteressant ist hier im Alten Testament. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Also interessant ist der Vers 2 von daher, dass es einer der ja nicht sehr zahlreichen Texte im Alten Testament ist, der von Auferstehung spricht. Steht aber recht deutlich hier, dass die, die unter der Erde schlafen, aufwachen werden. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Also von daher muss das, was hier gesagt wird, in die absolut letzte Zeit hineingehören, weil dann ja von der Auferstehung die Rede ist. Und wenn also von Trübsal die Rede ist, dann muss das also davor sein, also vor diesem Zeitpunkt der Auferstehung. Jesus hat auch solche Worte benutzt, dass eine Bedrängnis sein wird, eine Trübsal, wie sie nie gewesen ist, seit Menschengedenken. In diesem Gespräch, das uns in Matthäus 24 berichtet ist mit den Jüngern, da erwähnt er dann auch solche Worte. Und ich gehe noch in Lukas Kapitel 21, wieder im Neuen Testament, Lukas 21, die Verse 25 und 26. Und es ist Jesus, der das hier sagt: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Also die Texte, die wir jetzt so gelesen haben, die müssen doch nachdenklich machen. Da kann man doch nicht eigentlich jetzt so einfach drüber hinweggehen, sondern da taucht doch fast automatisch die Frage auf, ja, wann ist das? Vielleicht auch so der Gedanke, na, sind wir da schon dran? Sind wir vielleicht schon irgendwo ein Stück drin? Wenn hier in dem letzten Text davon die Rede ist, dass vom Brausen des Meeres die Rede ist, vielleicht klickt es dann so automatisch bei uns Tsunami, bei manchem vielleicht, bei mir jedenfalls, Brausen des Meeres und das Kräfte, das werden ins Wanken kommen. Also bis vor ein paar Jahren kannte ich das Wort Tsunami gar nicht. Jetzt kennt das jedes Schulkind. Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, die Kräfte des Universums, von Klimakatastrophe brauche ich, glaube ich, jetzt nicht sehr viel sagen. Das lesen wir ständig, hören wir ständig, dass da was offenbar durcheinander gerät. Sind wir da schon irgendwo in dieser Sache, die hier biblisch beschrieben wird? Sind wir da schon dran? Oder wie kann man sich darauf vorbereiten? Naja, auf einen Stromausfall kann man sich ganz gut vorbereiten. Streichhölzer, Kerze und ihr Hausfrauen, ihr wisst genau, in der Küche rechts oben im Schrank, findet ihr im Dunkeln. Aber auf diese Zeit der Trübsal, die hier angekündigt ist, reichen ja Kerzen und Streichhölzer nicht aus. Ich möchte noch einen Text nehmen, der für mich zu einem der schwierigsten der Bibel gehört. Aus dem Buch Amos, kleines Büchlein im Alten Testament, Amos Kapitel 8. Muss man ein bisschen blättern. Amos Kapitel 8, die Verse 11 und 12. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Ich sagte, dass es für mich zu einem der schwierigsten Texte gehört, vielleicht auch für meine entmutigendsten Texte. Zunächst einmal klingt das ja ganz toll, dass sich die Dinge umdrehen werden. Heute ist ja so, wir haben im Gesprächskreis vorhin darüber gesprochen, wir versuchen Leute ja einzuladen zur Predigt, zur Evangelisation, zum Hauskreis. Kommen Sie, hören Sie Gottes Wort. Und wie schwierig das ist, haben wir ja heute Morgen auch ausgetauscht dann. Hier steht, das wird sich mal umdrehen. Die werden uns nachlaufen. Da brauchen wir nicht mehr die Leute einladen, die kommen von selbst. Ist doch wunderbar. Sie suchen nach dem Wort Gottes und sie laufen von Osten nach Westen, Norden nach Süden, um Gottes Wort zu finden. Na wunderbar, wenn dann nicht so der letzte Nebensatz da stehen würde. Sie werden es nicht finden. Und da frage ich mich, wie soll das gehen? Wie soll das sein? Das klingt ja so wie bei der Arche Noahs. Tür zu, aus, vorbei, geht nichts mehr. Aber wird es keine Bibel mehr geben? Wird man die Bibel nicht mehr zur Hand nehmen können? Ich weiß es nicht. Ich versuche mir das so ganz simpel ein bisschen näher zu bringen. Wir haben wahrscheinlich alle inzwischen CDs zu Hause, die Jüngeren mehr wie die Älteren. Was braucht man, um CDs hören zu können? CD-Player, mit dem Fingernagel geht's nicht. Hier wird also in der Zeit irgendwo das Entscheidende fehlen. Mag sein, dass das hier parallel zu sehen ist zu diesem Gleichnis Jesu von den 10 Jungfrauen. Die einen haben das Öl, die anderen nicht. Und die einen werden eingelassen, die anderen nicht. Wohl dem Menschen, sagt die Bibel, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle mit euch etwas gemeinsam machen, was ihr vielleicht selten macht oder gar nicht macht, etwas vielleicht dann für euch ungewöhnlich ist. Ich möchte jetzt mit euch einen Bibelabschnitt gemeinsam laut lesen, weil der Text so bekannt ist, wenn ich ihn nur nenne, gehen bei einigen vielleicht die Rollos runter und hören nicht mehr zu. Ich möchte, dass wir den Text uns doch bewusst vor Augen stellen. Schlagt es bitte mit auf. Und wir werden es so machen, ich beginne mit Vers 1, dann seid ihr mit Vers 2 dran, ich lese wieder Vers 3, ihr dann 4. Es sind nur wenige Verse, Psalm 23, kennen wir alle, Psalm 23. Aber er ist uns so bekannt, dass die Gefahr ist, dass man schon gar nicht mehr richtig hinschaut. Ich habe heute Morgen gesehen, der Text steht ja im Schaukasten drin, ganz groß im Schaukasten. Psalm 23. Also, ich beginne mit Vers 1 und ich bitte euch, vielleicht, wenn wir unterschiedliche Übersetzungen haben, macht das nichts. Wir wissen alle, es geht um Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, ein ganz bekannter Text. Mancher kann ihn vielleicht ganz auswendig. Aber passt dieser Psalm 23 jetzt eigentlich in den Zusammenhang? Passt der jetzt eigentlich zu diesen Trübsalstexten, die wir vorher gelesen, gehört haben? Hat er uns etwas zu sagen in diesem Zusammenhang? Der Psalm ist geprägt von einer ganz tiefen Gottverbundenheit. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und diese Gewissheit, dieses Wissen lässt den Schreiber des Psalms hier ganz furchtlos in die Zukunft schauen. Er ist voller Hoffnung. Wir haben in der Bibel ja etliche Texte so über den Hirten. Jesus selber bezeichnet sich ja auch im Neuen Testament als den guten Hirten. Es gibt Texte, besonders im Alten Testament, da wird dann auch in der Mehrzahl geredet. Er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, Schafe seiner Hand. Also wir können den Psalm 23 auch hier in der Mehrzahl formulieren. Der Herr ist nicht nur mein Hirte, er ist auch unser Hirte als Gemeinde. Er steht über allem, er führt uns. Und nun steht hier, mir wird nichts mangeln. Gehen wir mit dieser Zuversicht in die Zukunft? Was erwartest du von Gott, wenn die Zeiten enger werden? Und sie werden enger werden. In dem Buch Die Globalisierungsfalle, da kann man lesen, ist also kein christliches Buch, aber in diesem Buch, da wird beschrieben, dass man heute nur 20% der arbeitsfähigen Bevölkerung braucht, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Man braucht nur 20% der arbeitsfähigen Bevölkerung. 80% braucht man nicht. Die muss man nur ruhig halten, damit die nicht aufmucken. Und in dem Buch heißt es dann so, to have lunch or be lunch, das wird so die Zukunftsprognose sein, also zu essen haben oder gefressen werden. Wir hören ja ständig von Stellenabbau. Stellenabbau bei Karstadt, Opel, Schlecker, Daimler, Siemens, Nokia. Wir können fortsetzen. Und ich bin sicher, nächste Woche werden wir wieder davon hören. Ständig Stellenabbau, Thema. Es wird enger werden. Und die, die Arbeit bekommen, die müssen sich den Forderungen der Arbeitgeber unterstellen. Die Zeit ist vorbei, dass jemand zum Chef gehen kann und sagt, ich hätte gerne für mein Büro einen Schaukelstuhl. Die Zeit ist vorbei. Wer nicht zufrieden ist, dem wird dann gesagt, na gut, draußen warten genug andere. Wechseln wir, suchen sich was anderes. Es wird konkret auch bedeuten, dass es wieder schwerer wird, den Sabbat zu halten. Wir haben im letzten Jahr 4 Prozesse gehabt, um des Sabbats willen. Geschwister, die jahrelang also kein Problem hatten mit dem Sabbat, plötzlich von ihrem Arbeitgeber aufgefordert wurden, sie sollen jetzt am Sabbat wieder arbeiten. Oder die Stelle verlieren. Und ihnen wurde gekündigt, weil sie sagten, nein, wir wollen nicht am Sabbat arbeiten. Alle Prozesse sind in dem Fall für die Betreffenden auch gut ausgegangen, aber es wird enger werden. Hast du Angst vor solchen Herausforderungen? Wir haben ja angenehme Jahre hinter uns. Ich war in andere Gemeinde. Und wir hatten im Bibelkreis zu Beginn des Gottesdienstes ein ähnliches Thema, sprachen darüber. Und nach dem Gottesdienst kam ein junges Ehepaar dann auf mich zu und die junge Schwester sagte und fragte mich dann, sag mal, wie denkt ihr euch das eigentlich da oben im Verband? Wenn das so wird, dass es wieder enger wird mit dem Sabbat, was erwartet ihr von uns? Sollen wir dann unsere Arbeitsstelle aufgeben? Und dann schaute sie mich so an Und sie sagte, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe Angst davor. Ich brauche meine Arbeitsstelle. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Lässt sich ja leicht sagen, oder? Immer wieder gab es und gibt es Strömungen in unserer Gemeinde, die der Frage nachgehen, wann denn nun so die Zeit der Trübsal beginnen könnte, wann die Zeichen der Zeit darauf schließen lassen. Als ich mich entschied, Adventist zu werden, zur Gemeinde kam, da weiß ich noch, da war ein Bruder in der Gemeinde, der uns alle aufforderte, Konserven im Keller zu stapeln. Und er hatte den ganzen Keller voll. Weil er sagte, wenn die Zeit der Trübsal kommt, dann müsst ihr Konserven haben, damit ihr durchkommt. Ich fand dann bei Ellen White einen Text, der Herr hat mir gezeigt, dass es nicht den Aussagen der Bibel entspricht, Vorkehrungen für die leiblichen Bedürfnisse während der Zeit der Trübsal zu treffen. Wenn die Gläubigen Nahrungsmittel horteten, dann würden sie ihnen in der Zeit der Trübsal geraubt werden und Fremde würden ihre Ernte einbringen. Das wird die Zeit sein, in der wir uns ganz auf Gott verlassen müssen. Ich war in einer anderen Gemeinde hier im süddeutschen Raum. Und die Gemeinde war, das merkte ich dann auch, als ich da war, wie man so schön sagt, durch den Wind. Hat ein dickes Problem, weil ein junger Bruder in der Gemeinde war, der der Überzeugung war, es ist ein neuer Prophet da. Und dieser neue Prophet hatte genau gesagt, wann das Ende da ist. Und die Gemeinde war in Durcheinander, weil die Diskussionen liefen und man kriegte es nicht zu einem Ende. Und ich sprach auch dann mit dem Bruder. Und er sagte, okay, ich komme wieder, wenn das Datum vorbei ist. Und dann reden wir wieder. Und ich habe mir das aufgeschrieben und in meinem Terminkalender vermerkt, das Datum ist verstrichen. Und ich habe angerufen und habe gesagt, ich komme. Jetzt wollen wir wieder miteinander reden. Es ist nur schade, dass der Bruder nicht mehr da ist. Er hat sich einer Splittergruppe angeschlossen in Skandinavien und kann nicht mehr mit ihm reden darüber. Als die letzte Papstwahl war, da gab es besonders in unseren Gemeinden in Amerika einige Unruhe, weil dort Gruppierungen waren, Geschwister waren, die sich wieder einmal neu mit der Zahl 666 beschäftigt haben aus der Offenbarung. Ein schwieriger Text, zweifellos. Aber ich bekam in meinem Büro dann eben auch einen übersetzten Text in Deutsch. Ich weiß nicht von wem, kam anonym, aber es muss also jemand übersetzt haben und offenbar ist es auch in Gemeinden gegangen, wie weit weiß ich nicht. Was haben Sie gemacht mit der Zahl 666? Sie haben die Zahl der Päpste addiert. Leo der Erste, Leo der Zweite, Leo der Dritte macht schon 6. Also 1 und 2 und 3 macht zusammen 6. Also alle Zahlen von den Päpsten addiert und sind auf was für eine Zahl gekommen? Nee, nicht 666. 665. Und dann hieß es, wenn der neue Papst eine 1 hat, dann ist es soweit. Das Dumme ist nur, er hat eine 16. Und dann hieß es dann gleich, ja, das kann dann nur ein Übergangspapst sein, der nur kurz lebt und dann wird er nicht mitgezählt. Was soll's? Was soll's? Warum begegnet uns manchmal so eine nervöse Hektik, den genauen Fahrplan der Endzeit bis in die letzte Sekunde erfahren zu wollen? Ist es Angst? Ist es der Wunsch, dann vielleicht so im letzten Moment, wenn ich das doch herausfinde, wenn ich das weiß, dass ich dann noch etwas ändern kann oder dann mehr sicher sein kann, dass ich alles in Ordnung gebracht habe? Wo ist da diese Gottverbundenheit, die hier im Psalm 23 ausgedrückt wird? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder wie es im Römerbrief heißt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich weiß, an der Stelle müssen wir vorsichtig sein und hier können Fragen auftauchen. Die Frage zum Beispiel, was machen wir denn jetzt mit den prophetischen Texten? Sollen wir die prophetischen Texte der Bibel beiseite schieben? Was für einen Stellenwert haben sie denn? Nun, sie haben einen Stellenwert, natürlich, sonst wären sie uns ja auch nicht in der Bibel gegeben. Und am deutlichsten sagt es uns der Text in 2. Petrus 1, Vers 19. Da steht, wir haben umso fester das prophetische Wort und er tut gut daran, dass er darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Die prophetischen Texte sind Licht auf dem Weg. Sie bestätigen uns das, dass Gott hinter allem ist. Er führt durch die Zeit bis ans Ende. Er ist da. Als Jesus kurz vor dem Leidensweg war, da sagte er zu seinen Jüngern, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Das heißt, uns werden Dinge in der Bibel durchaus gesagt, prophetisch gesagt. Warum? Damit wir glauben, dass er es ist. Er führt uns durch die Zeit. Der Herr ist unser Hirte. Er kennt den Weg. Er weiß um alle Gefahren. Er führt uns. Ich arbeite ja nun im Süddeutschen Verband, im Büro. Wenn wir dort alle zusammen sind, naja, ist ja der Bauverein mit dabei, der Deutsche Verein für Gesundheitspflege, sind wir rund 20 Leute. Und wir machen es so wie in anderen Büros auch, dass wir wenigstens einmal im Jahr so einen Ausflug machen, damit man mal auch miteinander mehr miteinander verbringt. Und so haben wir eine Paddeltour auf dem Neckar gemacht bei Heidelberg. Wer den Neckar dort kennt, der weiß, recht ruhiges Gewässer. Wir haben uns einen Bootsführer gemietet. Und als wir da ankamen und den Bootsführer begrüßten, waren die Mitarbeiter dann und sagten, was sollen wir denn mit dem? Hier kann doch nichts passieren. Und der Bootsführer sagt uns dann, ja, wir paddeln einen alten Seitenarm des Neckars und da sind Felsen im Wasser. Und da ist auch eine Stromschnelle und er hat uns gleich die Anweisung gegeben, wie wir uns zu verhalten haben. Er sagte, ich paddel im ersten Boot, wir waren ja mehrere Boote dann, und alle Boote, die nach mir kommen, sollen mit der Spitze auf meinen Rücken zielen. Dann kommt ihr an allen Felsen vorbei, passiert nichts. Aber ihr müsst mit der Spitze eures Bootes auf meinen Rücken zielen. Okay, klare Anweisung. Ich habe gesagt, okay, ich gehe ins letzte Boot. Okay. Aber ihr könnt euch schon ahnen, was da so abgelaufen ist. Nicht? Also als letztes Boot, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Boote es waren, war der Abstand zum Rücken des Bootsführers schon ein bisschen größer. Und wie es halt dann so ist, wir haben dann die Felsen und die Stromschnelle gespürt und haben woanders hingeguckt und sind mit voller Montur im Wasser gelandet. War für die Mitarbeiter recht interessant, das mal dann zu sehen. Aber für mich ist ein Bild daraus geblieben. Was nützt es, wenn wir jeden einzelnen Felsen, jede Klippe im Weltgeschehen lokalisieren, definieren, interpretieren können? Wer nur die Krisen, wer nur die Klippen kennt, der wird umkippen. Der Bootsmann ist wichtig, ist entscheidend. Und wir haben dafür sogar ein biblisches Beispiel. Und Jesus hat das in Johannes 3 wiedergegeben, in diesem Gespräch, diesem nächtlichen Gespräch mit dem. Und zwar die eherne Schlange zur Zeit des Mose. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgewandert und naja, sie kriegten dann immer dasselbe zu essen, fingen an zu meckern, warum immer dieses Manna. Und Gott sagt, okay, dann kriegt er eben Schlangen. Und die, die gebissen wurden, starben. Und Mose schrie zu Gott und sagt, lieber Gott, das kann es doch nicht sein. Du hast uns jetzt aus Ägypten rausgeführt und jetzt stirbt das Volk. Das kann doch nicht dein Ziel gewesen sein. Und Gott sagt, okay, Mose, nimm einen Stab, so eine eherne Schlange obendrauf. Und alle, die auf diese eherne Schlange schauen, sollen nicht sterben, wenn sie gebissen werden. Muss man sich plastisch vorstellen. Da krabbeln Schlangen um die Füße, sollst aber nicht hingucken. Und selbst wenn die beißen, nicht hingucken, auf die eherne Schlange gucken. Und dann hat Jesus gesagt, so wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einen Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb, genauso muss auch der Menschensohn an einen Pfahl gehängt werden. Und jeder, der voll Vertrauen auf ihn sieht, der wird das ewige Leben haben. So sagt es die Hoffnung für alle. Es ist gut zu wissen, dass es Klippen, Felsen gibt. Es ist gut darauf vorbereitet zu sein. Aber es ist noch wichtiger, es ist lebenswichtig, auf Jesus zu schauen. Er ist unser guter Hirte. Er weiß, was wir benötigen, er kennt den Weg. Und wenn wir ihm folgen, wird uns nichts mangeln, dann brauchen wir uns auch nicht zu fürchten. Und wir kennen den Text. Wenn es anfängt zu geschehen, was sollen wir tun? Lasst uns aufsehen auf ihn. So steht es in Lukas 21. Aufsehen auf Jesus ist angesagt, nicht auf Klippen oder Zeichen der Trübsal. Und ich formuliere das so. Wer ständig auf die Trübsal schaut, wird trübselig. Ich denke, dass das stimmt. Wer nur auf die Trübsal schaut, wird trübselig. Und ich denke, dass das nicht das Ziel von Gottes Volk sein soll. Der Herr ist unser Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Jesus selbst ist durch das finstere Tal des Todes hindurchgegangen. Er starb für uns, er ging ans Kreuz. Auch wir müssen durch manches dunkle Tal. Und ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der gerade in einem Tal steckt. Die Täler können ja ganz unterschiedlich aussehen. Es kann Einsamkeit sein, wenn jemand nicht mehr da ist, den man geliebt hat. Es kann ein finanzieller Einbruch sein, wo man nicht mehr weiß, wie soll es weitergehen, wie werde ich die Schulden jemals wieder los. Oder wenn deine Meinung plötzlich nicht mehr gefragt ist. Oder wenn ein Knoten im Gewebe des Körpers entdeckt wird. Das Tal kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann unterschiedlich dunkel sein. Die Bibel verspricht uns jedenfalls kein Wohlfühlevangelium, kein Erfolgsevangelium. Wenn du glaubst, dann hast du das alles nicht. Diese dunklen Täler dürfen nicht verschwiegen werden. Leid gehört auch zum Leben. Und auf diesem Planeten gibt es wohl keinen, der davon ausgenommen ist. Die Bibel zeichnet jedenfalls kein anderes Bild. Es regnet über alle Menschen und es scheint die Sonne auch über alle Menschen. Und Jesus sagt sogar, dass Gottes Volk in der letzten Zeit in eine große Trübsal hineinkommen wird, weil es treu ist. Wer Gott treu ist, der bleibt nicht automatisch von allen Bedrängnissen bewahrt. Aber wer Jesus folgt, der weiß, dass er uns auch durch das Tal führen wird, ans Ziel. Der gute Hirte ist mit uns, er wird uns nicht verlassen. Sein Stecken und Stab trösten uns. Und der Psalm steigert sich ja förmlich am Ende dann in diesen Worten: Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was kann das Ganze für uns als Gemeinde bedeuten? Auf unseren Auftrag bezogen. Wie gehen wir mit den Zukunftsprognosen der Bibel um? Sollen wir ein düsteres Bild zeichnen? Was sollen wir unseren Nachbarn, unseren Freunden sagen? Sollen wir von der angekündigten Trübsal reden? Sollen wir darüber besser schweigen? Worauf die Akzente legen? Ich möchte es mit einer ganz persönlichen Erfahrung etwas illustrieren und unterstreichen. Wir haben 3 Kinder, sind inzwischen erwachsen, aber es bleiben ja Erinnerungen so. Unser Mittlerer konnte gerade so laufen und wir wohnten damals in einem Hochhaus ziemlich weit oben. Und ich kam nach Hause und sah, wie unser Sohn auf der Brüstung des Balkons stand. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Er stand auf der Brüstung des Balkons. Was tun? Schreien? Konnte nicht schreien. Aber ich bin so schnell wie möglich und so leise wie möglich hin und haben gepackt. Seitdem kann ich nicht mehr einfach auf dem Balkon stehen. Schon gar nicht, wenn Kinder auf dem Balkon sind. Da kriege ich die Krise. Da bleibt im Magen was drin. Für mich ein Bild, das bis heute geblieben ist. Wie gehen wir mit Menschen um? Und ihr wisst alle, keiner lässt sich gerne anschreien. Na gut, es gibt Situationen, da muss man förmlich schreien, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, damit der andere noch gewarnt wird. Aber in der Regel möchte keiner angeschrien werden. Wir möchten alle in den Arm genommen werden. Das mögen wir. Und wenn wir spüren, dass jemand uns mag, wenn wir die Wärme spüren und uns dann jemand sagt, du hör mal, einen Schritt weiter, dann können wir hören. Wenn wir wissen, der andere, der mag mich. Und ich glaube, dass das allen Menschen so geht. Die Menschen um uns herum wollen nicht angeschrien werden. Sie wollen in den Arm genommen werden. Sie wollen spüren, dass wir sie mögen. Und wenn sie das spüren, dann können wir ihnen auch mehr sagen. Da sind wir beim Thema heute Morgen. Wie hat Paulus das gemacht? Wie ist er auf Menschen zugegangen? In den Arm nehmen. Freunde gewinnen. Und dann mit Freunden reden. Freunde können miteinander reden. Freunde hören aufeinander. Da kann dann etwas geschehen. Der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Ich wünsche uns diese Zuversicht. Auch wenn wir nicht wissen, was im Einzelnen alles kommt. Aber ich glaube, wir brauchen keine Angst zu haben. Auch wenn die Furcht in uns manchmal aufsteigt, naja, wie soll das alles werden? Der Herr ist unser Hirte.